Grüß Gott.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, erlauben Sie, dass ich Ihnen zunächst die Grüße von Fritz Neugebauer und Norbert Schnedl, den Vorsitzenden und ehemaligen Vorsitzenden der Fraktion christlicher Gewerkschafter in Österreich, überbringe. Ich bin ja nur ein kleiner Stellvertreter von Andreas Getschai, dem Generalsekretär der Fraktion christlicher Gewerkschafter, der andernorts zugegeben noch heißer als hier, nämlich in der Algarve, einen Vortrag halten muss. Mein Thema lautet die Enzyklika Laudato Si und die gegenwärtige Krise. Die Enzyklika Laudato Si des gegenwärtigen Papstes ist der vorläufige Endpunkt der katholischen Soziallehre, einer lehramtlichen Tradition, die unter Papst Leo dem 13. begann. Ich bitte um Verständnis, wenn ich mich vor allem auf deutschsprachige Quellen beziehe. Sie betreffen aber weitgehend auch die damaligen Industriegebiete in Böhmen und Mähren, denn sie stammen noch aus der Zeit der österreich-ungarischen Monarchie. 1891, also vor 125 Jahren, wurde die erste Sozialenzyklika Rerum Novarum, der Geist der Neuerung, von Papst Leo dem 13. veröffentlicht. Sie markierte einen Dammbruch, eine völlig neue Ausrichtung des obersten Lehramtes der katholischen Kirche. Der Papst beurteilte die Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik nach den ethischen Kriterien des katholischen Glaubens. Leo der 13. wird damit zum Arbeiterpapst, denn er stellte das elende Schicksal der Industriearbeiter an den Pranger der Weltöffentlichkeit. Die katholische Kirche wurde deswegen vor allem von liberaler Unternehmerseite, aber auch von Wirtschaftern und Politikern wegen Einmischung in die Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik hart kritisiert. Was ist die Vorgeschichte von Rerum Novarum? Schon in der Frühzeit des Christentums gab es die Diskussion um Gerechtigkeit, um den gerechten Preis und um das Recht auf Privateigentum. Im Mittelalter erhielt das Thema neue Aktualität durch den Übergang von der Tauschwirtschaft der Waren zur Geldwirtschaft und damit das neu entstehende Bankenwesen. So verwendete der Franziskaner Petrus Johannes Olivi schon 1295 in seinem Traktat über die gerechten Verträge das Wort Kapitale, Kapital. Und er formuliert eine für die damaligen Verhältnisse moderne Theorie des Preises und des Kapitals, denn er schreibt dem Kapital, dem Geld, über seinen Kernwert hinaus eine gewisse samenartige Bestimmtheit zur Gewinnerzeugung. Das kirchliche Lehramt aber äußerte sich in Wirtschaftsdingen im Mittelalter fast nur zu Fragen des Wucherzinses. Nun gab es aber einige Initiativen. Der Heilige Geist in der Kirche Gottes wirkt ja nicht nur beim Heiligen Stuhl, sondern auch darunter bei den Gläubigen, denn alle haben eine einzige Taufe. Die sozialen Entwicklungen im Gefolge der ersten industriellen Revolution gegen Ende des 18. und im 19. Jahrhundert, zum Beispiel die Erfindung der Dampfmaschine, des mechanischen Webstuhls, der Eisenbahn, blieben zunächst auf Seiten des kirchlichen Lehramtes weitgehend unbeantwortet. An der Basis der Kirche, beim Fußvolk der Gläubigen und bei später Heiliggesprochenen wurde die zunehmende Verelendung der Industriearbeiter und ihrer Familien sehr wohl wahrgenommen. Eine große Anzahl von Orden und Kongregationen, vor allem auf der weiblichen Seite, entstand mit einer sozial-pastoralen Ausrichtung. Die meisten weiblichen Schul- und Krankenpflegeorden haben diesen pastoralen, aber auch sozial-historischen Hintergrund. Aber auch die Männer waren nicht untätig. Der deutsche Priester Adolf Kolping war entsetzt über die menschenunwürdigen Lebensbedingungen vieler Handwerksgesellen und gründete 1846 den ersten Gesellenverein in Köln, dann 1852 in Wien, und er schrieb in kirchlichen Zeitungen über das Elend der Gesellen. Wilhelm Emanuel von Ketteler, zunächst Dompropst, dann Bischof von Mainz, prangerte das soziale Elend in seinen Adventpredigten 1848 im Dom von Mainz an. 1848, zur Erinnerung, ein Jahr der Revolution in vielen europäischen Monarchien. Aus seiner Predigt kann ich zitieren: Die Besitzenden und Nichtbesitzenden stehen sich feindlich gegenüber. Die massenhafte Verarmung wächst von Tag zu Tag. Das Recht des Eigentums ist in der Gesinnung des Volkes erschüttert. Und dann kommt seine Kernaussage: Der wahre Kommunismus, denn damals kam ja der Kommunismus auf, besteht nach christlicher Auffassung darin, Gott hat die Natur erschaffen, um alle Menschen zu ernähren, und dieses Ziel muss erreicht werden. 1864 erscheint seine Schrift Die Kirche und die Arbeiterfrage. Er betont den Schöpfungsauftrag des Menschen als Grundlage für das christliche Verständnis der Arbeit und korrigiert eine falsche Ansicht. Ich zitiere: Denn nunmehr ist die Arbeit ihres sittlichen Charakters vollständig entkleidet worden. Arbeit ist eine Ware geworden. Beide kauft man für den geringsten Preis bei der allgemeinsten Konkurrenz von den Mindestfordernden. 1864. In Wien gründete zur selben Zeit ungefähr Pater Anton Schwarz den katholischen Lehrlingsverein und nahm mit seiner Kongregation, den Kalasantinern, die Seelsorge an Lehrlingen auf. Und da war in Wien ja auch noch die Tradition des Clemens Maria Hofbauer, der aus Zneumen nach Wien gekommen ist. Sie engagierten sich, seine Ordensbrüder, die Redemptoristen, engagierten sich als geistliche Begleiter in den christlichen Arbeitervereinen. In St. Pölten war damals ein Professor im Priesterseminar, Dr. Josef Scheicher. Er war Mitglied des Niederösterreichischen Landtages und er schrieb 1891 im Korrespondenzblatt für den katholischen Klerus: Hungernde Kinder speisen ist lange nicht so viel wert, als mit an einer Gesellschaftsordnung zu arbeiten, welche es den Männern ermöglicht, Familien zu gründen und zu ernähren. Nicht nur die Sozialisten und Kommunisten kämpften also um eine Lösung der Arbeiterfrage, auch christliche, geistliche und Laien, Adelige und Großgrundbesitzer darunter, erkannten das Problem und engagierten sich. Unter den Adeligen ragen vor allem drei Personen hervor: Fürst Karl Heinrich von Löwenstein aus Haid, Bor und Tachowa, Prinz Alois von Liechtenstein aus Eisgrub, Lednitze, und deren kongenialer Vordenker Karl Freiherr von Vogelsang aus Wien. Vogelsang war vor allem in akademischen Kreisen tätig. Er forderte das Eingreifen des Staates, ich zitiere: Es ist unzweifelhaft, dass weder Kirche noch Private allein eine gedeihliche Sozialreform durchführen können. Die Mithilfe des Staates ist unerlässlich. Löwenstein und Liechtenstein konnten durch ihre gesellschaftliche Position an deutschen und österreichischen Katholikentagen der 70er und 80er Jahre die Arbeiterfrage zum Thema der Beratungen machen. Ihre Mitgliedschaft in gesetzgebenden Körperschaften eröffnete neue Möglichkeiten. Prinz Liechtenstein sagte in der Schlussversammlung des Katholikentages in Wien 1887, die soziale Frage steht mit der religiösen in innigstem Zusammenhang und ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Darum sind es gerade wir Katholiken, die ihr unsere ganze Aufmerksamkeit zuzuwenden haben. Liechtenstein reklamierte damals den 11-Stunden-Tag und setzte die Einführung der Gewerbeinspektorate in der Monarchie durch. Die Genannten und der Dominikaner Albert Maria Weiß waren Mitglieder der Internationalen Vereinigung katholischer Sozialpolitiker, die von 1883 bis 1890 in Freiburg in der Schweiz tagte. 1883 lud Löwenstein auch 14 führende christliche Sozialpolitiker auf sein Schloss Haid, Borodachowa, zu Beratungen, deren Ergebnis die Haider Thesen, Borske These, sind. Diese Thesen lieferten wichtige Vorarbeiten zu den ersten Arbeitsgesetzen der Monarchie und zur folgenden Enzyklika des Papstes. Unter anderem forderten sie einen Arbeitslohn als Grundlage für ein Familienleben und wandten sich dagegen, dass menschliche Arbeit als reine Ware oder Produktionsmittel gesehen wird. Sie nannten damit nicht nur wichtige Themen für die Enzyklika, sie lenkten auch die Aufmerksamkeit der Bischöfe, die sich bis dahin kaum engagiert hatten, auf die Arbeiterfrage. Viele Bischöfe hatten bis dahin zwar den Glaubens- und Sittenverfall der Arbeiterklasse beklagt, sie suchten aber nicht näher nach den Ursachen. Die katholische Kirche kam also in dieser Periode gleich von zwei Seiten unter Druck. Der Adel und das Bildungsbürgertum, die sogenannte Intelligenz, entfernten sich im Gefolge der Aufklärung des Darwinismus, 1848 war ja die Entwicklung der Arten erschienen, und des englischen Wirtschaftsliberalismus, Manchester-Liberalismus, von der Kirche. Das kirchliche Lehrgebäude wurde angezweifelt, Besitzende und auch manche Bischöfe hielten die Kirche für nicht zuständig in Wirtschaftsfragen. Ihre Aufgabe sei es, die unsterbliche Seele zu retten, nicht den hungernden Leib. Andererseits schrie aber das Elend der Massen zum Himmel. Ein Großteil der katholischen Arbeiterfamilien Europas war von der Armut der Industriearbeit betroffen. In ihren Ohren klangen die Parolen des Marxismus und Sozialismus gut. 1867 war ja das Kapital von Karl Marx erschienen. Das Proletariat fand zu seinem Selbstbewusstsein. Somit verlor die Kirche gleichzeitig am oberen und am unteren Ende der Gesellschaft an Gläubigen. Die Not der Arbeiter sowie die Strömung eines kampfbereiten Marxismus und eine vom Wirtschaftsliberalismus geprägte Oberschicht rücksichtsloser Kapitalisten standen einander gegenüber. In Missachtung christlicher Grundsätze, so schrieb Papst Leo in seiner Enzyklika, geschah es, ich zitiere, dass die Arbeiter allmählich der Herzlosigkeit reicher Besitzer und der ungezügelten Habgier der Konkurrenz isoliert und schutzlos überantwortet wurden. Vor diesem Hintergrund veröffentlichte Papst Leo XIII. 1891 die Enzyklika über die Arbeiterfrage Rerum Novarum. Es war ein revolutionärer Bruch mit der bisherigen Politik der Kirche. Die Periode der Nichteinmischung in Herrschafts- und Sozialprobleme war vorbei, denn die Predigt der Nächstenliebe, die Aktionen der Caritas und die Arbeit der Orden und kirchlichen Bruderschaften genügten nicht mehr. Sie konnten das strukturelle Elend der Lohnarbeiter nicht heilen. Wohnungsnot, Hunger, Krankheit, körperliche und geistige, aber auch geistliche Verwahrlosung brauchten richtungsweisende Worte der Kirche und einen massiven Appell an die Besitzenden, um die Strukturen zu ändern. Denn das Elend der Arbeiter war nicht Gott gewollt, sondern durch menschliche Machtstrukturen geschaffen. Leo XIII. Nennt das Arbeiterelend, ich zitiere, eine neue Form der Versklavung. Und der Hinweis auf die Menschenwürde, die nicht von Menschen, sondern von Gott gegeben ist, nennt die Enzyklika die Ursachen für das Massenelend und fordert einen ganzen Katalog von Rechten für die Arbeiterschaft. Gerechten Lohn, der eine Familie ernähren kann, in Nummer 34 der Enzyklika, Begrenzung der Arbeitszeit Nummer 35, das Recht auf freie Berufsvereinigung, also Gewerkschaften Nummer 38, Sonntagsruhe Nummer 32, besonderer Schutz für Frauen und Kinder Nummer 34 und damals neu und für die Zukunft wegweisend eine Regulierungspflicht des Staates durch Gesetze, die der besitzlosen Masse Rechtsschutz geben. Nummer 29, Rerum Novarum. Ausdrücklich verteidigt der Papst die Vereinigung von Arbeitern, die dafür sorgen, dass es den Mitgliedern nie an Arbeit fehle und dass eine gemeinsame Kasse vorhanden sei, aus welcher den Einzelnen die Unterstützungen zufließen bei Arbeitsstockungen, in Krankheit, im Alter und bei Unglücksfällen. Nummer 43. Mit diesem Text schafft der Papst auch die berechtigte Grundlage für die Gründung christlicher Arbeitervereinigungen und christlicher Gewerkschaften. Die Enzyklika führte zu einem gesteigerten Engagement des hohen und niederen Klerus, die sich in der öffentlichen Meinung und in der aktiven Begleitung der nun wachsenden Zahl christlicher Arbeiterorganisationen äußerte. 1905 gab es neben den deutschsprachigen Arbeiterzeitungen in Böhmen und Mähren auch drei Zeitungen christlicher Arbeiter in tschechischer Sprache. Lidové listy in Prag, Naše listy auch in Prag und Obrana Práce in Brünn. Mit der Enzyklika wurden die Grundlagen für die katholische Soziallehre geschaffen, die Grundlage einer Tradition, die seither die Äußerungen des Lehramtes und nicht zuletzt die des Zweiten Vatikanischen Konzils, unter anderem die Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute, Gaudium et Spes, geprägt hat. Die folgenden 125 Jahre brachten Lehrschreiben, die neben ethisch-moralischen Grundsätzen auch jeweils aktuelle gesellschaftsethische Themen behandelten. 1931, Quadragesimo Anno, zum 40. Jahrestag. In Italien war 1926 der Staatsstreich Mussolinis vorausgegangen. In Deutschland kam die NSDAP an die Macht. Diktatorische Regime kündigten sich in Österreich und Polen an. Und die Enzyklika erklärte und betonte in dieser Periode vor allem das Prinzip der Subsidiarität. Sie grenzte auch, trotz oder wegen der Weltwirtschaftskrise, Christentum und Sozialismus klar voneinander ab. 1961 spricht Papst Johannes der 23. in Mater et Magistra über das Recht der Arbeiter auf aktive Teilnahme am eigenen Unternehmen, Mitbestimmung. Damit gilt die Enzyklika als Mitbestimmungsenzyklika. Erstmals wird auch die Frage des Gemeinwohls global, also nicht nur national, sondern global unter Einschluss der Entwicklungsländer gesehen. 1967 schreibt Papst Paul VI. Zwei Jahre nach Abschluss des Zweiten Vatikanums in Populorum Progressio über Gerechtigkeit in den globalen Handelsbeziehungen. Die Unterentwicklung der sogenannten Dritten Welt als Folge des Kolonialismus nördlicher Staaten fordert internationale solidarische Hilfe der reicheren Länder. Papst Paul VI. Bringt den Begriff der Entwicklung und Entwicklungspolitik in die kirchliche Soziallehre. Wenn wir heute von einer Flüchtlingskrise sprechen, ist auch das eine Konsequenz der vorausgehenden Jahrzehnte und Jahrhunderte, in denen Europa von Afrika, Asien, Lateinamerika profitiert hat. 1981 befasst sich Papst Johannes Paul II. Mit dem Wert menschlicher Arbeit in Laborem Exercens. Im Blick auf die wachsende Arbeitslosigkeit im Westen analysiert er Fehlentwicklungen in Kommunismus und Kapitalismus. Er betont vor allem den Vorrang der Arbeit vor dem Kapital und erklärt mit Blick auf Solidarność das Recht auf Gewerkschaften als unantastbares Grundrecht. 1987 beschreibt derselbe Papst in Sollicitudo Rei Socialis das Elend und die Misere der südlichen Länder als eine Folge der internationalen Politik. Er fordert vom Norden wirksame Hilfe und vom Süden grundlegende Reformen. 1991, zwei Jahre nach dem Zusammenbruch des Kommunismus in Mittel- und Osteuropa, kritisiert Papst Johannes Paul II. Das kommunistische Wirtschaftssystem, aber auch den mittlerweile ungezügelten Kapitalismus im Westen. Die Idee einer sozialen Marktwirtschaft wird in seinen Schriften erkennbar. 2009 erscheint Caritas in Veritate, die Liebe in Wahrheit. Papst Benedikt XVI. Befasst sich mit der Konsequenz der Wirtschafts- und Finanzkrise und der Globalisierung. Er verweist darauf, dass Gerechtigkeit das Mindestmaß der Liebe sei, in Nummer 6. Der freie Markt allein könne im nationalen wie internationalen Bereich nicht für Gerechtigkeit und sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft sorgen. Der Bereich der Wirtschaft sei weder moralisch neutral, noch dürfe er unmenschlich und antisozial sein. Für die Diskussion der Enzyklika Laudato Si scheint es wichtig, auch diese vorausgehenden grundlegenden Äußerungen der Soziallehre nicht zu vergessen. Sie bilden die Grundlage für viele der Forderungen, die in den einladenden Formulierungen von Papst Franziskus zu finden sind. Das Wort Krise, von dem wir jetzt immer wieder sprechen, weckt vor allem die Erinnerung an die Wirtschafts- und Finanzkrise 2008-2009, die mit dem Bankrott amerikanischer Finanzdienstleister zusammenhing und auch die größten europäischen Banken in Bedrängnis brachte. Ein Freund von mir, Professor für Handelsrecht an der Universität in Wien, erzählte mir damals von einer Tagung, wo man Instrumente gesucht hat, um eine Wiederholung dieser Krise zu vermeiden. Und er sagte, zum Erstaunen aller Professoren und hochgelehrten Doktoren, habe er nur gesagt, wir haben diese Instrumente längst. Es sind nur zwei Sätze. Du sollst nicht lügen und du sollst nicht stehlen. Daneben ist uns allen aber auch die Schuldenkrise der südeuropäischen Länder im Bewusstsein, Griechenland, Spanien, Portugal, Italien. Und hautnah erleben wir alle die Krise am Arbeitsmarkt, die sich mit der Ausbreitung der sogenannten Industrie 4.0, also der vierten industriellen Revolution, noch verschärfen wird. Allein in Österreich schätzt man, dass in den nächsten 10 Jahren 30.000 Bankangestellte und 90.000 Handelsangestellte ihren Arbeitsplatz verlieren werden. Durch die zunehmende globale Digitalisierung und Robotisierung wird diese Krise am Arbeitsmarkt schlimm enden. Und die Gewerkschaften stehen vor vollkommen neuen Herausforderungen, weil nationale Kollektivverträge uninteressant geworden sind. Die Industrie, das Kapital, die Investitionen geschehen global, nicht mehr national, nicht einmal kontinental innerhalb der EU, wie wir in den letzten Monaten mit den Panama Papers, mit der Frage der Steuern in Luxemburg und Irland immer wieder erfahren haben. Die Krise, die Flüchtlingsströme, die durch Kriege, ethnische oder religiöse Säuberung und durch klimatische Veränderungen in Afrika ausgelöst werden, sind die Ursache. Und dann ist da noch die anfangs nur mehr oder weniger bewusste und vielfach belächelte, heute aber als virulent erkannte Umweltkrise. Die meisten Krisenfelder wurden bisher vereinzelt gesehen und behandelt, weil verschiedene Wissenschaftszweige davon betroffen sind. Dabei wurde übersehen, dass dahinter Haltungen stehen, die von vielen Menschen gewünscht, wer will nicht mehr verdienen, wer will nicht besser essen, von Interessensgruppen forciert und von der Politik geduldet werden. Sie verlangen aber nach einer Gesamtschau, die Menschen, Wirtschaft, Politik und Umwelt ins Auge fasst. Die Deutsche Bischofskonferenz hat gemeinsam mit dem Rat der Evangelischen Kirche Deutschlands 1985 schon eine Erklärung zu Umweltfragen veröffentlicht. Darin nennt sie unbekümmert anspruchsvolle Lebenseinstellung als Ursache. Für die Grundprobleme seien private Verbraucher genauso wie Staat und Wirtschaft verantwortlich. Sie nennen als Folge Lärmbelästigung, Belastung von Luft, Wasser und Boden durch Gifte, das unnötige Leiden von Tieren in Forschung und Massentierhaltung, die Vergeudung von Rohstoffen und Energie, aber auch die Ausbreitung der Wüsten und das Waldsterben. Und sowohl katholische wie evangelische Kirchenvertreter kommen zu dem Schluss, ich zitiere, die Gefahr, dass der Mensch selbst schließlich Opfer der unheilvollen Entwicklung wird, ist nicht länger zu übersehen. Er selbst hat den Schadenskreislauf in Gang gesetzt. Die deutschen Kirchen nennen dafür weltanschauliche, konzeptionelle und sozialpsychologische Ursachen. Gedanklicher Hintergrund sei, dass der Mensch sich nicht mehr als Gottes Hausverwalter, Steward of Creation auf Englisch, nicht als Hausverwalter der Schöpfung versteht, sondern die Natur als reine Ressource betrachtet. Und dann kommt Franziskus mit Laudato Si. Das weltanschauliche Fundament dieser Enzyklika kommt aus Lateinamerika. Das Fundament der Argumentation ist die Glaubensüberzeugung und die bittere Erfahrung der lateinamerikanischen Christen, katholischen wie aller Christen. Gott ist der Schöpfer von Welt und Mensch. Und der Mensch ist seinem Schöpfer verantwortlich in seinem persönlichen und im globalen Handeln. Daher ist der Umgang mit der Schöpfung moralisch zu bewerten. Die Methode von Franziskus ist geprägt von seiner pastoralen Tätigkeit in Lateinamerika. Daher verwendet er, wie die Bischofskonferenzen von Medellin 1968 und Puebla 1979, den methodischen Dreischritt Sehen, Urteilen, Handeln, der eigentlich vom Arbeiterseelsorger und Begründer der CAJ und späteren Kardinal Josef Kardein aus Belgien stammt. Dabei wird die Realität vor dem Hintergrund des Evangeliums beurteilt, um daraus Anleitung für das praktische Tun zu finden. Gesellschaftliche Sachverhalte werden aus der Perspektive der Armen, der Entrechteten und Geschädigten betrachtet. Und aus diesem Dreischritt folgt auch die Abfolge der Kapitel in der Enzyklika. Die Einleitung nimmt Bezug auf das Verständnis der Welt als Schöpfung, auf vorangegangene Äußerungen der Soziallehre und auf das Schöpfungsverständnis des heiligen Franz von Assisi, von dessen Sonnengesang der Titel der Enzyklika genommen ist, Laudato si, mi Signore, gelobt seist du, mein Herr. Als Zentralthema nennt Papst Franziskus hier, ich zitiere, die enge Beziehung zwischen den Armen und der Anfälligkeit des Planeten, die Überzeugung, dass in der Welt alles miteinander verbunden ist, die Kritik am neuen Machtmodell und Formen der Macht, die aus der Technik abgeleitet sind, die Einladung nach einem anderen Verständnis von Wirtschaft und Fortschritt zu suchen ist unerlässlich. Und der Eigenwert jedes Geschöpfes zählt zu den wichtigsten Themen. Ziel ist die Darstellung einer ganzheitlichen Humanökologie. Im ersten Kapitel beschreibt der Papst, was unserem Haus widerfährt. Ein Zustandsbericht, Verschmutzung, Abfall und Wegwerfkultur, die Klimaveränderung als gemeinsames Anliegen, die Bedeutung sauberen Trinkwassers, der Verlust der biologischen Vielfalt in großen Ökosystemen, zum Beispiel Amazonas, Kongobecken, Ozeane, die Verschlechterung der Lebensqualität und der soziale Niedergang vieler Menschen. Das alles führt zu weltweiter sozialer Ungerechtigkeit. die Unterwerfung der Politik unter die Technologie und das Finanzwesen erzeugen, Zitat, ein weltweites System, in dem eine Spekulation und ein Streben nach finanziellem Ertrag vorherrschen, die dazu neigen, den gesamten Kontext wie auch die Wirkungen auf die Menschenwürde und die Umwelt zu ignorieren. Konsequenz der unterschiedlichen Haltungen in Umweltfragen sei, wie Romano Guardini sagt, auch das zitiert der Papst, dass die Menschheit die Erwartungen Gottes enttäuscht hat. Das zweite Kapitel hat den Titel »Das Evangelium von der Schöpfung«. Es wird vom biblischen, also jüdisch-christlichen, von der jüdisch-christlichen Spiritualität als Wegweiser begleitet. Nämlich die biblische Botschaft, die Schöpfung als universale Gemeinschaft zu verstehen und alle Geschöpfe als eine Familie zu sehen. Daher gilt, so der Papst, Friede, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung sind drei absolut miteinander verbundene Themen, die nicht voneinander zu trennen sind. Ausdrücklich betont der Papst, dass die Erde im Wesentlichen ein gemeinsames Erbe ist, dessen Früchte allen zugutekommen müssen. Und das Prinzip der Unterordnung des Privatbesitzes unter die allgemeine Bestimmung der Güter und daher das allgemeine Anrecht auf seinen Gebrauch ist eine goldene Regel des sozialen Verhaltens und das Grundprinzip der ganzen sozialethischen Ordnung. Als Begründung gilt wiederum die Menschenwürde. Der Reiche und der Arme besitzen die gleiche Würde, denn der Herr hat sie alle erschaffen. Daher gilt auch, die Umwelt ist ein kollektives Gut, ein Erbe der gesamten Menschheit und eine Verantwortung für alle. Das dritte Kapitel beschreibt die menschlichen Wurzeln der ökologischen Krise. Die Menschheit ist in eine Ära eingetreten, in der uns die Macht der Technologie vor einen Scheideweg stellt. Hier ortet Papst Franziskus eine der Hauptwurzeln der Krise, die global verbreitete Idee eines unendlichen und grenzenlosen Wachstums, das die Ökonomen, Finanzexperten und Technologen so sehr begeistert, führt zur Ausbeutung der Ressourcen, als seien sie unbegrenzt. Sie führt auch zu einer Mindereinschätzung der Arbeit als einfaches Produktionsmittel. Papst Franziskus meint, die Wirtschaft nimmt jede technologische Entwicklung im Hinblick auf den Ertrag an, ohne auf mögliche negative Auswirkungen für den Menschen zu achten. Die Finanzen ersticken die Realwirtschaft. Man hat die Lektionen der weltweiten Finanzkrise nicht gelernt und nur sehr langsam lernt man die Lektionen der Umweltschädigung. Der Markt von sich aus gewährleistet aber nicht die ganzheitliche Entwicklung des Menschen und die soziale Inklusion. Der Mensch überschätzt seine Position in der Schöpfung und verliert die ethische Orientierung. Davon zeugen Menschenhandel, organisierte Kriminalität, Rauschgifthandel, Handel von Blutdiamanten und von Fellen von Tieren, die vom Aussterben bedroht sind, aber auch der Organhandel und der Handel von Kindern. Nachdrücklich betont der Papst den Wert der Arbeit und begründet ihn. Er zitiert das Zweite Vatikanische Konzil, dass der Mensch Urheber, Mittelpunkt und Ziel allen wirtschaftlichen und sozialen Lebens ist. Nicht nur der Gewinn, sondern das Wohlergehen möglichst vieler ist das Ziel des Wirtschaftens. Um Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, ist es daher über die begrenzten Interessen der Unternehmen und einer fragwürdigen wirtschaftlichen Rationalität hinaus notwendig, dass die Priorität weiterhin als Ziel versorgt wird, allen Menschen Zugang zur Arbeit zu verschaffen. Der Papst fordert eine ganzheitliche Ökologie. Er sagt, es gibt nicht zwei Krisen nebeneinander, eine der Umwelt und eine der Gesellschaft, sondern eine einzige und komplexe sozioökologische Krise. Es gilt, Zusammenhänge zu erkennen. Daher ist eine Wirtschaftsökologie notwendig, die in der Lage ist, zu einer umfassenderen Betrachtung der Wirklichkeit zu verpflichten. Daher ist die Analyse der Umweltprobleme nicht zu trennen vom menschlichen Umfeld, vom familiären Kontext, den Arbeitsbedingungen und urbanen Verhältnissen sowie der Beziehung des Menschen zu sich selbst. Zu einer ganzheitlichen Entwicklung gehört die Verbesserung der menschlichen Lebensqualität, ein intakter sozialer Kontext, eine menschenwürdige Wohnung und die Beachtung des Prinzips des Gemeinwohls. Dieses Prinzip gilt auch in der Beziehung zwischen Reich und Arm, mit einer vorrangigen Option für die Armen, wie auch im Hinblick auf die zukünftigen Generationen. Das fünfte Kapitel versucht, Leitlinien für Orientierung und Handlung zu geben. Umweltpolitik soll mit globaler Perspektive nicht im Blick auf Eigeninteressen geschehen. Das gilt für die Emission von Treibhausgasen wie für die Nutzung der Ozeane. Neben der internationalen kann nationale Politik Initiativen setzen, zum Beispiel Förderungen von Energiesparen, Effizienz im Verkehrswesen, in der Entsorgung und Wiederverwertung von Ressourcen. Vor allem sind umweltfreundliche Lösungen auch eine Frage eines Dialogs in Aufrichtigkeit und Wahrheit zwischen allen Beteiligten. Dabei darf sich die Politik nicht der Wirtschaft unterwerfen, sondern soll im Dienst des Lebens, vor allem im Dienst des menschlichen Lebens stehen. Es braucht klare Lösungen, denn in diesem Zusammenhang sind Mittelwege nur eine kleine Verzögerung des Zusammenbruchs. Die Intensivierung des Dialogs zwischen Religion und Wissenschaft ist nötig, weil nicht nur Wissen, sondern auch das Herz in Geduld, Askese und Geschwisterlichkeit zur Schonung der Natur und Verteidigung der Armen beitragen muss. Das abschließende Kapitel fordert eine ökologische Erziehung zur Spiritualität. Viele Dinge müssen ihren Lauf neu orientieren, vor allem aber muss die Menschheit sich ändern. Die Menschheit sich ändern. Der Markt schafft einen Konsummechanismus, daher kaufen die Menschen Unnötiges, denn, ich zitiere, während das Herz des Menschen immer leerer wird, braucht er immer nötiger Dinge, die er kaufen, besitzen und konsumieren kann. Daher braucht es Beweggründe, die zur ökologischen Umkehr führen, nämlich eine neue Spiritualität. Praktische Berufung jedes einzelnen Christen ist, Beschützer des Werkes Gottes zu sein. Die Pflege der Natur, so sagt der Papst, ist Teil eines Lebensstils, das die Fähigkeit zum Zusammenleben und zur Gemeinschaft einschließt. Mit dem Verweis auf die Sakramente als Hilfsmittel, den Sonntag als Tag der Selbstfindung, das Bild der Dreifaltigkeit als ein Bild für Beziehung und mit dem Hinweis auf Maria, die Königin der ganzen Schöpfung, schließt der Papst die Enzyklika mit einem Gebet für unsere Erde. Das sind nur einige Kernsätze. Wenige Kernsätze einer 200 Seiten langen Enzyklika. Sie mögen Eindruck geben von der Intention des Papstes. Die Umweltfrage ist kein Teilbereich einer Wissenschaft, kein Teilbereich einer politischen Einstellung. Sie ist für Christen ein religiöses Bekenntnis zum Schöpfergott. Es geht darum, Zusammenhänge zu erkennen und persönliche wie auch gemeinsame Verantwortung zu übernehmen, im Gebrauch der Ressourcen, in der Begegnung der Menschen und Länder, in der Beachtung der kommenden Generationen, für alle Menschen aber, mit denen der Papst in Dialog treten will. Er predigt nicht vom Lehrstuhl aus, er bittet und lädt zum Dialog ein. Für alle Menschen ist es eine Frage der sozialen Kompetenz, der Menschenwürde, des Gemeinwohls und des sozialen Zusammenhalts. Nicht zuletzt aber eine Frage der Gerechtigkeit gegenüber allem Leben und den folgenden Generationen. Und Gerechtigkeit in der kürzesten Formulierung, die ich kenne, ist jene des heiligen Augustinus. zwei lateinische Wörter, sum quique, jedem das Seine oder besser übersetzt, jedem, was ihm gebührt. Ich danke Ihnen.